Radio 1. Hörbar Rust.
Ich freue mich wie immer. Ich freue mich eigentlich immer, wenn Sie einschalten. Heute natürlich besonders. Wer mein Gast ist, erfahren Sie gleich. Und jetzt kommt so ein Song, der Sie jetzt schon tagsüber zum Trinken animieren könnte, aber nicht muss. Tja, ich hoffe, Sie sind wach, ich hoffe, Sie sind da und ich hoffe, Sie haben Lust auf die kommenden 2 Stunden, denn das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Herbert Grönemeyer, 58, Sänger und Schauspieler. Grönemeyer wächst in Bochum auf. Mit 12 gründet er seine erste Band und er ist gerade mal 17, als ihn Peter Zadek sozusagen entdeckt. Parallel zum Studium der Rechts- und Musikwissenschaften arbeitet Grönemeyer am Bochumer Schauspielhaus, später in Hamburg, Köln, Berlin und Stuttgart. 1981 macht der Film Das Boot ihn und den Rest der Crew einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Dabei hat Grönemeyer die Musik immer im Gepäck. Mit seinem 5. Album 4630 Bochum wird der Sänger 1984 schlagartig zum Star. Und das hat sich bis heute, 9 Alben später, nicht geändert. Man hört ihn dauernd jetzt, in jedem Fall, aber in den kommenden 2 Stunden. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Herbert Grönemeyer, jetzt an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Lange hat's gedauert. Wir mussten 12 Jahre alt werden, bevor Sie uns eine Chance gegeben haben. So sieht's aus.
Ich komme immer erst in der Pubertät sehr stark, ja.
Herzlich willkommen.
Danke, danke.
Ich war schon immer viel heiterer als mein Image. Das habe ich in irgendeinem der Interviews gelesen. Ich habe auch neulich sowas Ähnliches bei der Verleihung der Goldenen Kamera gehört. Und ich konnte mir da jetzt nicht viel drunter vorstellen, weil wir uns nie begegnet sind. Ich wusste das nicht. Jetzt diese ersten 15 Minuten, bevor die Sendung losging, geben mir einen Einblick. Sie sind tatsächlich, glaube ich, ein ganz heiterer Mensch.
Ja, ich glaube, also zumindest heiter. Also ich bin eine ziemliche Frohnatur. Das war ich schon immer. Das hat mir im Leben zum Teil hat es in meiner Klasse genervt, wenn ich morgens in die Schule kam und alle begrüßt und gesagt, jetzt kommt der schon wieder, der nervt, weil ich morgens früh schon so gute Laune hatte.
Ihr Vater
das,
auch, ne?
Das hatte ich von meinem Vater. Ja, mein Vater stand morgens früh auf und guckte sich in den Spiegel und fand sich bildschön und fand das Leben auch klasse, liebte das Leben, hat so reingebissen ins Leben. Meine Mutter hat auch zum 75. Geburtstag eine Rede gehalten, wo sie uns Kinder gar nicht erwähnte, aber rückblickend nur über meinen Vater sagte, dass jemand so heiter sein kann, das hat sie immer verwundert. Meine Mutter war eher melancholisch, war ja eine Melancholikerin. Und ein bisschen habe ich davon mitbekommen.
Von der Melancholie?
Die habe ich auch. Es ist nicht so, dass ich nur, wie ich renne jetzt nicht den ganzen Tag durch die Gegend und quietsche. Aber ich habe zwischendurch lange Momente, auch tagelange Momente, wo ich mich einfach sehr gut fühle. Aber ich habe auch Momente natürlich, wo ich wegnicke und wo mich dann die Melancholie überfällt und das so ist nicht alles. Nicht nur so, dass das eine hat, bedingt das andere, aber der liebe Gott hat mir zum Glück die Musik gegeben und eben diese, zumindest den Frohsinn.
Mhm. Würden Sie sich als Optimist bezeichnen?
Als Zuversicht vielleicht, als Zuversichtler. Optimist klingt vielleicht, ich bin zuversichtlich. Also ich glaube, das Leben ist ein Geschenk und hat was sehr Schönes und davon sich immer die schönsten Ecken abzubeißen und die zu genießen und da auch innezuhalten, das kann ich. Und ich sehe die Dinge immer, liegt damit natürlich auch oft falsch, so ist nicht, also liegt nicht immer richtig. Aber ich habe grundsätzlich die Tendenz, Dinge immer positiv zu sehen. Optimist nicht, aber ich bin sehr zuversichtlich, ja.
Das Wort Zuversicht hat zwar inhaltlich nichts mit dem Wort Zufriedenheit zu tun, aber es erinnert mich daran, das Wort Zufriedenheit mögen Sie nicht, haben Sie mal gesagt.
Ja, Zufriedenheit ist immer die Frage, wie man zufrieden ist. Wenn man mit der Situation, wenn ich am Tisch sitze oder jetzt hier so sitze, dann bin ich zufrieden. Dann fühle ich mich wohl. Wenn ich dann drüber nachdenke, wie die ganze Welt oder was, dann ist mit der Zufriedenheit schwierig. Aber grundsätzlich, zufrieden klingt so ein bisschen gesetzt und langweilig. Also ich denke, es muss immer, in der Zuversicht muss immer eine gewisse Nervosität liegen. Also eine gewisse Unruhe, dass es weitergeht, dass was Neues passiert. Sonst wird man behäbig und rund und kugelrund und sitzt nur noch blöd wie so ein Buddha vor sich hin. Das muss ich sagen, davor habe ich eher Angst.
Ist es denn schon mal so weit gekommen? Sie kennen sich, wenn Sie sich auskennen in diesem Zustand der Behäbigkeit, dann müssen Sie ihn ja schon mal erlebt haben.
Nee, eher nicht. Also ich versuche gerade, auch aufgrund des Alters und dann sicherlich auch aufgrund der Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe oder der Einschläge, die mein Leben mir gebracht hat, dass ich versuche zu lernen. Ich mache an sich 15 Dinge gleichzeitig. Also ich mache sehr gern ganz viele gleichzeitig und nebenher und entscheide und mache und tue. Und da übernehme ich mich gerne. Und ich bin jetzt eben nicht mehr 33, sondern 58 und glaube von meiner Energie, weil ich bin auch Widder vom Sternzeichen, also Feuerzeichen. ich glaube, ich kann mehr, als ich im Grunde genommen noch kann, so würde ich sagen. Ich muss lernen, versuche zu lernen, ein bisschen behäbiger zu werden, ein bisschen gelassener zu werden.
Also das heißt, nicht mehr 100 Sachen zu machen, sondern vielleicht 40 oder 50
genau.
oder 60.
Ja, ja.
Aber was wäre denn jetzt, was würde mit Ihnen denn passieren, wenn jetzt vieles zum Stillstand käme? Und zwar nicht aus einer ganz großen Tragödie heraus, aber weil es sich so ergibt. Keine Ahnung, Sie sind in irgendeinem Vakuum, Sie stürzen über irgendeiner Insel ab, aber alles geht gut. Keine Ablenkung, Sie sind auf sich zurückgeworfen. Sie werden wahrscheinlich viel singen, pfeifen.
Genau.
Das werden Sie nicht lassen, ne?
Aber nee, kam auch mit mir selber gut zurecht. Also ich muss sagen, das ist auch ich sitze gerne mit mir rum auch. Also
sind Sie denn allein mit sich?
Ja, oft? Ja. Und das bin ich auch sehr gern. Ich bin sehr gern allein. Ich habe darüber ja auch ein Lied geschrieben. Auf der letzten Platte gab es ein Lied, also ich bin sehr gern allein.
Ja, aber jetzt kommen wir wieder, jetzt ist ein interessanter Punkt. Ich habe darüber ja auch ein Lied geschrieben. Das lyrische Ich ist ja nicht unbedingt Herbert Grönemeyer. Und das ist ja auch eine Sache, die Sie bekämpfen, aber bei der, glaube ich, jeder Künstler Wert darauf legt, dass unterschieden wird zwischen dem, was er singt, was er sagt, was er selbst für sich textet oder auch andere und dem, wie er wirklich ist. Und letztendlich ist es ja ganz schön, dass man da so eine Grenze ziehen kann. Bei Ihnen war das schwer. Also für die deutsche Nation, um es so pathetisch zu sagen, war es schwer, eine gewisse Zeit lang. Sie wissen, auf welche Zeit ich anspiele. Dann kann man es auch, glaube ich, niemandem verübeln, dass man so Sachen auf Sie dann auch bezieht und glaubt, das sind Sie persönlich, der das da sagt. Und auch wenn Sie jetzt so einen Satz sagen wie den eben, ich habe ja über das Alleinsein auch ein Lied geschrieben, dann scheint das ja viel mit Ihrem Leben zu tun zu haben.
Nein, ich glaube, dass ich war immer öffentlich, aber auch nicht öffentlich. Ich glaube, in den ersten 20 Jahren meiner Karriere kannte man mich vom Boot, aber ich glaube, ansonsten wusste man wenig von mir. Also man kannte meine Platten und so, aber ich war privat, glaube ich, tauchte ich nirgendwo auf. Und als dann diese Tragödie hereinbrach, da wurde ich natürlich plötzlich öffentlicher. Mhm. Also vorher kannten die Leute meine Musik und sonst war ich den Leuten irgendwie, also war ich nicht so gegenwärtig. Und dann haben die daran teilgenommen, was auch wirklich sehr rührend war, muss ich sagen, was mir auch sehr geholfen hat. Und da wurde ich dann plötzlich öffentlich. Und das war für mich ein neuer Zustand. Und ich hatte immer, auch jetzt, wenn dann Leute, wie ich auch bei der Goldenen Kamera da war, und dann sagte der Thomas Gottschalk auch zu mir, du bist ja unheimlich gelassen und lässig. Mhm. Und dann dachte ich, ja, war ich aber schon immer. Aber das Bild war immer anders, weil auch früher mit mir immer, wenn ich Interviews machte, dann wurden immer auf meine politischen, wurde auf die Texte bezogen, man redete nie über die Musik und meine Frau damals sagte auch immer, mein Gott, kannst du mal aufhören, über Politik zu reden, das ist ja langweilig. Aber das Bild war ein anderes und ich glaube, ich war immer eher, damals war ich aufgedrehter, aber immer heiter und letztendlich auch nicht verbissen oder so.
Wir kommen mal zu dem ersten Lied, das Sie ausgesucht haben, Susie and the Banshees. Ich weiß gar nicht, Peekaboo habe ich jetzt, ich glaube, ich kenne nur das erste Album. Von wann ist das? Ist das jetzt, die gibt's ja noch, ne?
Nee, das ist aus den 80ern, die Nummer ist aus den 80ern. Das ist aus den 80ern. Das ist sehr, ja, aber das hat so eine, das könnte auch von Gwen Stefani sein. Das ist so sehr, sehr fröhlich, sehr dynamisch, hat eine unheimliche Freude. Und ich beurteile Musik auch nach der Energie und nach dem Spaß, der da drin steckt.
Sie wären kein guter Punk geworden, ne? Sie waren immer zu optimistisch wahrscheinlich oder zu...
Vielleicht, ja, und zu melodiös vielleicht auch. Also ich liebe halt Melodien. Mhm. Meine Mutter kommt eben aus Estland und meine Vorfahren mütterlicherseits eher aus Russland.
Und alle Esten lieben Melodien, oder? Das ist ja, das, was Sie damit sagen wollen.
Und das ist alles sehr sentimental eher und das bin ich auch. Also Punk, ich liebe Punk, aber ich wäre selber keiner geworden, das stimmt, ja.
Susie and the Banshees, mitgebracht von Herbert Grönemeyer, der heute hier zu Gast ist. Und Sie haben eben schon damit begonnen, uns Ihre Familie vorzustellen, Ihre Eltern. Ihre Mutter kam aus dem Baltikum, ich glaube sogar adeliger Herkunft. Irgendwas mit Schlamm.
Ja, meine Mutter, Schlamm, ja, meine Mutter ist mein Urgroßvater oder irgendwie irgendein Urgroßvater, also ich weiß nicht, ob es Ur oder wie auch immer, der war Arzt, der hatte ein Seebad und machte so Rheumabehandlung mit Schlamm. Aus dem Meer und der Zar Alexander II. Ist immer zu ihm gefahren und hat sich von ihm behandeln lassen und der hat ihn wohl angeblich auch geheilt und dann hat er ihm das Bad geschenkt und ihn geadelt. Und deswegen kommt meine Mutter aus einem alten baltischen Adel und mein Vater kommt aus dem Münsterland, der kommt aus Ibbenbüren und der kommt aus einem alten Bauern, das waren alles Bauern, also auf einem ganz kleinen Bauernhof, nicht, dass er gar nicht Großgrundbesitzer, sondern ein kleiner Bauernhof. Und an seinen Vater war der Erste, der studieren konnte.
Ah ja.
Und mein Vater hat dann auch studiert.
Es gab einen, jetzt müssen Sie mir helfen, Großvater oder Urgroßvater, der bei einer Gasexplosion unter Tage ums Leben kam?
Das war mein Großvater. Mein Großvater war Bergwerksleiter. Und da war mein Vater 4 und musste mit seiner Mutter, weil da war ein Gaseinbruch in der Grube und ging er mit meiner Mutter zu dieser Grube und sein Vater musste als Erster runter und war sofort tot. Aber mein Vater stand als Vierjähriger oben an dem Loch und hat das mit angesehen. Und das hat ihn sehr geprägt und aber verrückterweise geprägt. Dann hat er noch seinen, also ich will, das klingt jetzt so.
In die andere Richtung hat ihn das geprägt.
Ja, in die andere Richtung geprägt. Dann hat er seinen Arm verloren in Stalingrad und ist dadurch aber zum Glück rausgekommen aus Stalingrad. Mhm. Aber hat das Leben vielleicht deswegen auch mit einer unheimlichen Leidenschaft genossen und war ein Genussmensch, obwohl er Calvinist war. Also, weil er musste immer, war die einzige evangelische Familie da im Münsterland. Also in dem Ort. Also einer der wenigen. Er musste auf eine katholische Schule.
Ja.
Und war dadurch militanter Protestant. Und wollte auch immer Pfarrer werden, deswegen der redete gerne und hörte sich auch gerne reden, also ein bisschen wie ich. Nein, also der rezitierte auch die Bibel gerne und Rilke und Hesse und Goethe, der kannte das alles. Und war aber ein unglaublich fröhlicher Mensch, war ein wirklich außergewöhnlich fröhlicher, sehr streng, also nicht, weil es war ein strenger, war Hauptmann im Krieg und war sehr streng, aber gleichzeitig unglaublich fröhlich. Und
geben Sie mir ein Beispiel für seine Strenge?
Ja, der war besserwisserisch, an dem kam man nicht vorbei, der wusste alles, der hat, also wenn dem was nicht passte, dann wurde der wirklich sehr, sehr radikal. Der hatte eine ganz klare Meinung zu Dingen, der war sehr aufgeklärt, also war politisch sehr gebildet, war so linksliberal, würde ich sagen, las sehr viel und, aber war in seiner Erziehung sehr, sehr, konnte sehr streng sein, hatte auch ab und zu rutschte ihm auch die Hand aus. Also das klingt so ein bisschen nach Friede vor sowas nicht. Es war schon nicht. Ich hatte eine sehr musische, gesellige, aber sehr strenge Erziehung, würde ich sagen.
Hat er mit Ihnen über den Krieg gesprochen?
Ja, er war sehr selbstkritisch und hat sehr viel relativiert im Krieg. Er hat sehr viel darüber geredet. Was meine Mutter gar nicht tat. Meine Mutter war da sehr verblendet, also hat sehr den Krieg so völlig verklärt gesehen. Aber er hat sehr differenziert über den Krieg gesprochen und auch über seine eigene Rolle. Und wie er hat sich dann verrückterweise nochmal zurückgemeldet, als er aus Stalingrad zurückkam. Hat sich nochmal zurückgemeldet und dann gibt es an sich eine lustige Geschichte, die habe ich aber glaube ich schon mal erzählt. Und dann sind wir nach Frankreich gefahren. Er ist dann in Frankreich gewesen. Und dann waren wir in so einem Hotel in der Bretagne und dann plötzlich sagt er, ich fahre mal dahin, wo ich war im Krieg, auf dem Bauernhof. Und ich sagte, aber Vater, du kannst ja jetzt nicht auf den Bauernhof fahren, bist du wahnsinnig. Doch, da fahre ich jetzt mal hin. Der war sehr stur, mein Vater. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich lag dann in diesem Innenhof von dem Hotel auf so einer Liege und dann kam meine Mutter mit meinem Vater nachmittags zurück und der war völlig betrunken, haltlos besoffen. Und der war sehr dick und so sehr groß und dick und dann schob die den an uns allen vorbei und ich dachte, ich kenne den nicht, war so 13. Und dann war der endlich im Hotel und dann dachte ich, oh Gott. Mit einmal geht oben das Fenster auf im Innenhof und dann steht er am Fenster und sagt, ich springe. Und sie schrie immer, Wilhelm, nein, Wilhelm, ich springe, ich kann. Was war passiert? Der ist zu diesem Bauernhof gefahren, wirklich zu dem hingefahren nach, ja, wie lange war das? Das waren vielleicht 30 Jahre später, schätze ich ungefähr so. Und dann ist der Bauer rausgekommen und hat sich den angeguckt und hat gesagt, Monsieur Grünmeier, der kannte den noch. Und dann hat er nun geschlachtet und hat dann den zum Essen eingeladen. Die müssen da wohl gelegen haben auf dem Hof und das muss wohl sehr, sehr lustig gewesen sein. Und hat ihm dann ständig Calvados, selbstgebrannten Calvados in den Kaffee geschüttet. Und der war so steil, so besoffen. Aber das zeigt auch so seine Art. Der war dann so, und er war auch sehr respektvoll zu Menschen und war nie überheblich, hatte so eine ganz ruhige, gelassene, sehr, sehr freundliche Art. Und auch als ich dann zu ihm kam, also der war dann ganz am Ende sehr, sehr, sehr schwer krank. Und dann habe ich ihm so erzählt, als Mensch so erfolgreich ist gerade und dass die Platte so abgeht und dann, der sprach auch nicht mehr, und dann hat er sich echt nur noch so zusammengenommen und gesagt, wär bloß nicht arrogant. Also dahin lag er ihm sehr, dass man nie anfing, so seine Zurückhaltung oder seine Bescheidenheit zu verlieren.
Ich weiß zu wenig über den Calvinismus, aber was ich weiß, ist, dass es die Auserwählten gibt und die Nicht-Auserwählten. Und dass diejenigen, die nicht auserwählt sind, sozusagen gar nicht so viel machen können. Also sowas wir jetzt kennen unter Karma, tu Gutes und dann wird dir Gutes widerfahren. Wenn ich den Calvinismus richtig verstanden habe in aller Kürze, dann bringt das eigentlich gar nichts. Man hat so ein Schicksal, das ist vorausbestimmt sozusagen, vorherbestimmt von Gott. Und die nicht auserwählt sind, die landen irgendwann in der Hölle. Das ist unausweichlich.
So habe ich das noch nicht gesehen. Also ist auch nicht so, als wenn ich jetzt vom Calvinismus alles wüsste. Ich weiß, dass das ein bisschen ist wie im Islam. Also es gibt ein Leben nach dem Tod. Und je nachdem, wie man sein Leben gestaltet hat, wie in Demut und Bescheidenheit und gleichzeitig aber wie viel man aus dem Leben gemacht hat. Man sagt auch, der Calvinismus ist auch mitbestimmt für den Kapitalismus. Es geht darum, dass jeder Mensch aus dem, was er hat, das Beste machen soll. Also das heißt aber, übertragen haben, dass dann viele Geld machen soll, aber gleichzeitig geht es eher darum, dass man aus den Möglichkeiten, die man hat, das Beste rausholt. Mhm. aber eben nicht im Sinne von Besitz oder so, sondern aber einfach sich bemüht, das Beste zu tun. Und dann dementsprechend ist der Platz, so habe ich das, hat immer das immer interpretiert, so dementsprechend ist der Platz im Himmel. Ich habe dann immer Witze gemacht, da sitzen wir in der Kinoreihe nur in Reihe 14, weil man jetzt gerade, wie auch immer, das ist so ein bisschen die, und wichtig ist, dass man auf der Welt aber eben, und der war eben noch reduzierter als Luther. Luther war ja, die Lutheraner waren ja dann schon fast eher sinnlich, während die Calvinisten sehr schweizerisch, also sehr, sehr pur waren. Was mein Vater aber nicht war. Aber der war in allem, war der sehr reduziert und sagte aber, wichtig ist, dass man demütig bleibt und auch geben gegenüber den Respekt soll, den er verdient, jedem Menschen.
Sie haben mitgebracht einen belgischen Künstler, den ich jetzt wahrscheinlich,
Stromae.
Formidable heißt der Song. Geben Sie mir noch ein Stichwort dazu.
Ja, den halte ich, das ist ein junger, also was heißt, der ist 28 in Belgier, den ich für den allergrößten, mit den allergrößten halt im Moment, den es gibt auf der Welt. Der ist sehr, 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 sehr klug, macht eine sehr leidenschaftliche Musik. Dabei schreibt er sehr interessante Texte. Sein Vater ist aus Ruanda, ist da im Genozid umgekommen. Ich glaube, seine Mutter ist an Krebs gestorben und darüber singt er auch. Und ich habe den auch live gesehen hier in Berlin und ich liebe den. Und den muss man sich anhören auf jeden Fall. Und gleichzeitig muss man sich vielleicht auch mal die Seite von dem angucken, weil der beschreibt sehr lustig, wie er Musik schreibt. Also den finde ich ganz groß, ganz groß.
Formidable. Formidable.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur zweiten halben Stunde heute mit Herbert Grönemeyer und jetzt mit the Kings of Convenience. Oh, was für ein Song. The Build Up.
The Build Up.
Kommen Sie langsam wieder zurück. 3, 2, 1. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Herbert Grönemeyer und nicht mit Friederike.
Oh Gott. Oh, boah. Ja, das ist auch schön, ne? Ein schönes Thema.
Naja, also nach zwei Söhnen, Sie haben zwei Brüder, Dietrich und Wilhelm, beziehungsweise jetzt haben Sie leider nur noch einen Bruder, haben sich wahrscheinlich Ihre Eltern, wenn schon bekannt ist, dass es diesen Namen für Sie gegeben hätte als Mädchen, Friederike, irgendwie werden Sie es ja kommuniziert haben, oder?
Das haben die mir leider relativ klar immer wieder gesagt. Ich glaube, meine Mutter ist da irgendwie nicht so richtig drüber hinweggekommen, weil sie auch immer ohnmächtig wurde mit mir. Ich war aber eine relativ schwierige Geburt. Also wenn sie nach links drehte, wurde sie immer ohnmächtig. Und ist damit deswegen auch in eine Spezialklinik gegangen und hat dem Professor das vorgemacht. Die haben natürlich alle gesagt, das ist eine hysterische Frau, die ist ein bisschen irre, aber die machte denen das dann vor und war dann ohnmächtig. Ich bin dann in Göttingen geboren. Und
nicht in Klosterzellerfeld.
Nicht in Klosterzellerfeld, wo mein Vater studierte. Und dann bin ich eben, und dann hat man die mir das wohl immer so eindringlich gesagt, haben mich auch ein bisschen, muss man leider sagen, auch am Anfang ein bisschen wie ein Mädchen angezogen und lange Haare wachsen lassen und Kopftuch und also war alles ein bisschen merkwürdig. Und dann auch immer gesagt, ich sollte Friederike heißen. Und das hat mich, da habe ich dann so verinnerlicht, dass ich mich auch immer vorstellte so. Dass ich auch den Leuten sagte, ich heiße Herbert, aber ich sollte dann sich Friederike heißen. Und auch in meinen Büchern stand. Also ich hatte noch meine Kinderbücher, gibt es noch Kinderbücher?
Der Löwe ist los.
Der Löwe, nee, Jan und das Wildpferd, glaube ich, oder so. Und da habe ich das auch reingeschrieben.
Nein.
Ja, ich habe das sehr verinnerlicht, weil das hat ja, glaube ich, auch mein Verhältnis, speziell mit meiner Mutter, war das, glaube ich, auch so ein bisschen das, was ich nie ganz verstanden habe. Und dann hat sie mir eben diesen Namen gegeben, also ich werde jetzt ein bisschen zu privat vielleicht, aber auf jeden Fall von ihrem Vater, der dann aber sie verlassen hatte. Also war eine sehr komische Mischung. Aber nichtsdestotrotz, und deswegen bin ich auch der Musik so dankbar, weil ich glaube, wenn ich die Musik nicht, und da musste ich auch immer vorsingen, also ich stand dann auch immer im Zimmer rum, schon mit 4 Jahren musste ich schon immer, wenn die Tanten da zum Kaffeekränzchen kamen, dann musste ich schon immer singen.
Naja, die Tanten haben sich aber auch revanchiert, oder? Wenn es ins Bett ging?
Die waren klasse, ja, das waren aber andere Tanten. Das waren jetzt die Kaffeekränzler von irgendwelchen, die Frauen von den Männern, die dann abends kamen zum Saufen. Auf jeden Fall, da musste ich dann immer singen, aber das Schöne war, dass das Schicksal mir eben die Musik gegeben hat. Ich glaube, ohne die Musik wäre ich, die hat mir eben sehr, sehr geholfen, auch über diese ganzen Gedanken, die man sich dann auch in der Pubertät halt macht, hat mir das dann immer geholfen. Und zusätzlich war ich zum Glück immer sehr das Gegenteil von einem Mädchen. Also ich war eher ziemlich kerniger Zeitgenosse und aber das war das, was, glaube ich, meine Mutter und mich, was so, und sie hat mich dann auch als wortkarg bezeichnet, also später, viel später in meinem Leben, wobei ich eigentlich eher eine Quasselstrippe bin, weil sie dann auch mit mir nicht sehr viel geredet hat. Also wir hatten etwas Stilles. Ich mochte meine Mutter, das klingt jetzt ein bisschen komisch, also ich will jetzt hier nicht anfangen mit irgendeinem, meine Mutter war eine liebe Frau und auch sehr besorgt und wie auch immer, aber sie war eben leicht melancholisch und hat wohl auch sehr viel mit ihrer eigenen Geschichte zu tun gehabt. Und das hat sie eben so ausgestrahlt und sagte dann auch oft, dass sie in der Küche stand. Die war eine unglaublich gute Köchin, das Haus war, also so konnte niemand kochen wie meine Mutter. Die kochte schon Curries in den 60er Jahren und auch Italienisch, da wusste gar keiner, war noch gar keiner über die Alpen gefahren. Also die konnte irrsinnig kochen von deutschen Gerichten, russischen Gerichten, Kuchen backen, alles. Die war eine unfassbare Köchin. Aber ihr Reich war die Küche und dann erzählte sie dann später auch, sagt, ja, sie hat dann in der Küche oft gestanden und uns so lachen gehört und hat sich dann immer gewundert, wie Menschen dann so heiter sein können. Sie war eher eine stille, liebevolle Frau, aber sehr zurückgezogen und dachte wohl, ich wäre auch so. Ich war dann oft bei ihr und habe dann auch oft mit ihr gekocht. Ich stand immer daneben, habe mir das alles angeguckt und so. Aber wir haben kaum gesprochen, haben wenig gesprochen miteinander. Und als ich dann später meine Cousine dann mit mir helfen kam, als meine Frau dann starb, die kannte ich aber, das ist jetzt zu kompliziert, aber auf jeden Fall ging die zu meiner Mutter und fragte sie, sagen Sie mal, wie ist denn Ihr Sohn so? Wir kannten uns gar nicht. Und weil die kam aus dieser neuen Familie von meinem Großvater. Und dann sagte meine Mutter den merkwürdigen Satz, also er redet ungern über die Familie und zweitens ist er sehr wortkarg. Und dann, das hatte mir dann erst nach 3 Wochen gestanden und ich gesagt, das kann aber nicht wahr sein, da war ich schon 43 oder so. Dass meine eigene Mutter mich als wortkarg bezeichnet, wo dann viele andere eher sagen, ich wäre so eine Quasselstrippe oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber ich sollte Friederike heißen und jetzt die Tochter meines Bruders heißt Friederike, auch eine wunderbare Frau und eine tolle, ist auch die einzige noch neben mir, die grüne Augen hat. Und die anderen haben alle blaue. Und sie ist eine ganz wunderbare Frau. Aber ich, ja, das hat mich sehr begleitet. Und jedes Mal, wenn ich jetzt Friederike höre, auch jetzt, ich mache gerade den Faust hier am BE und das ist auch eine Schauspielerin, die heißt Friederike, dann kriege ich immer gleich so, ups, aber schon gut.
Sie sagen, meine Mutter war, also Ihre Mutter ist ja verschwunden, wenn man so will. Also es gibt sie, glaube ich, noch, sie lebt noch, sie leidet unter Alzheimer schon sehr lange. Und lebt auch noch in Bochum, glaube ich.
Lebt, ne? In Bochum, ja, lebt noch bei uns im Haus und hat wunderbare Frauen, die sich um sie kümmern und und es ist ganz still, also spricht gar nicht mehr und
geht's ihr denn gut mit? Also es ist ja oft so, dass tatsächlich dann für ein Kind oder für einen Angehörigen ist es schwierig und man merkt aber im Zusammentreffen mit den älteren oder kranken Personen, dass die sich in ihrer Welt, die wir nur so begrenzt nachvollziehen können, ganz geborgen fühlen, ganz, ganz gut fühlen. Haben Sie das Gefühl, es geht ihr gut?
Ja, das Glückliche ist, dass das Schöne an der Situation ist, dass sie im Grunde genommen zu den, das ist glaube ich eine Prozentzahl von, weiß ich, 20-25%, die heiter sind unter dieser Krankheit. Und das ist meine Mutter. Verrückterweise ist sie sehr gelassen, sehr, sehr heiter. Und in Anführungsstrichen fröhlich, das ist von außen immer schwer zu sagen, aber sie ist gesund, wenn man sie jetzt so sitzen sehen würde hier bei uns, würde man sagen, ist eine stille Dame, aber völlig alles gut. Sie redet halt nicht so viel, aber sie lebt sehr zurückgezogen, schon seitdem mein Vater gestorben ist, die waren eben über 50 Jahre zusammen, meine Eltern, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt nach, also auf jeden Fall weit über die Goldene Hochzeit hinaus. Ja, und dann ging das eben sehr, sehr leise, zog sie sich halt zurück. Und da ist sie nun und man versucht von außen halt zu gucken, wie kommt man an sie ran oder wie fühlt sie sich, aber solange man das Gefühl hat, man kommt an diese Welt ja nicht mehr ran, aber die Hoffnung ist, dass es innerlich, dass sie mitkriegt, dass man sie umsorgt und dass sie in guten Händen ist und so
das strahlt sie bestimmt aus. Ja. Also ich möchte an dieser Stelle mal einen Buchtipp loswerden, mir wurde ein Buch geschenkt, obwohl ich jetzt gar nicht betroffen bin und auch niemand in meiner Familie es war. Der alte König in seinem Exil.
Kenne ich, das habe ich auch. Das habe ich noch nicht gelesen, aber das habe ich.
Das hilft, also das ist ein kleines Büchlein von einem Schweizer Journalisten, glaube ich, der auch, ich sage jetzt mal, den Fehler machte, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, erstmal zu sagen, ach Quatsch, nein, du bist nicht 15, nein, hier ist nicht das Meer und so. Ne? Erstmal erklären und so. Und irgendwann platzt der Knoten, in dem man tatsächlich sich einlässt. Sich einfach einlässt und nicht mehr dagegen anredet, sondern einfach mal kurz mitkommt in diesen Raum. Und dann wird es für alle Beteiligten einfacher. Ich will nicht sagen, dass das so eine Pauschallösung ist für jeden Menschen, aber ich glaube, es wird Betroffene auf jeden Fall, es wird Betroffenen helfen, ja, schon das zu verstehen.
Das hilft da keine Logik und keine Mathematik mehr, sondern da hilft nur noch Nähe und Empathie und
eine gewisse Art von Geduld, glaube ich, einfach,
völlig,
die man braucht. Ne?
Ja.
Massive Attack haben Sie mitgebracht. Karma Coma gehört zu Ihrer musikalischen Sozialisation, habe ich mal in so einem ganz alten Interview gelesen. Die Doors habe ich noch vermisst hier.
Die hatte ich erst drauf. Die habe ich erst, Riders on the Storm hatte ich. Ich finde, Massive Attack ist so, sagen wir mal, die zentrale Band zwischen den beiden Welten, zwischen damals und heute, würde ich sagen, liegen die so in den 90ern. Ich halte das so für mich, für die beste Band, die ich, also würde ich jetzt spontan sagen, das ist so meine Lieblingsband.
Ja, was sagt denn das Karma-Konto, Karma-Hygiene, Herr Grönemeyer?
Habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, muss ich mal nachfragen. Gibt es da eine Stelle, kann man da einfach nachfragen? Wie viele Karma-Punkte habe ich?
Haben Sie eigentlich jemals Ihre Punkte erfragt? In Flensburg?
Nee, das Gute war, ich habe so lange in England gelebt, da habe ich glaube ich keine mehr. Ich bin ja in Deutschland nicht mehr
untergefahren. Ah, okay. Und gibt es sowas in England nicht, solche Strafpunkte? Wie wird denn das da gehandhabt?
Nee, in England bin ich auch nie weite Strecken. In England fahre ich nur in London. Und ich bin in England fast nie über Land gefahren. Und ich glaube, deswegen habe ich keine Punkte mehr in Flensburg. Die sind, glaube ich, alle weg.
Es gibt jetzt hier so ein neues System. Das wissen Sie natürlich, weil Sie ja mit den Neuerungen vertraut sind. Weil Sie ja.
Gibt es nicht nur 8 Punkte jetzt noch oder sowas?
Ja, aber das sind dann dicke Punkte. Da müssen Sie, ja. Wie komme ich da drauf? Ach ja, genau, Karma. Was du säst, das wirst du ernten. Aber das ist das, woran Sie glauben. Ob nun als Christ oder als Calvinist, als irgendwas. Was du säst, das wirst du ernten. Ist das so?
Weiß ich nicht.
Wie,
ich
was? Nicht. Daran glaubt doch jeder. Das ist doch so.
Ja, ich finde das mit dem Ernten immer so komisch. Ich finde, man ist so, wie man sich in der Situation fühlt und versucht, sich so zu benehmen, dass es vernünftig ist. Und alles andere, was da rauskommt, denke ich, das klingt ja so, ich bin nur deswegen nett, damit ich auch hinterher viel Glück habe und so. Das finde ich gefährlich. Also ich finde, man ist so, wie man geht auf Menschen zu und ist hilfreich oder geht respektvoll mit denen um, weil man im Moment das Gefühl hat, oh, das ist richtig so. Was daraus wird und ob das irgendeinen Ausschlag hat später, weiß ich nicht. Und das finde ich uninteressant.
Dafür gibt es ja eine Hand wäscht die andere, um das erste doof zu finden und das zweite jetzt gut. Also ich meine, ich gebe Ihnen total recht. Es sollte nicht aus einer Berechnung
passieren. Ich finde, das ist die Schönheit, der Spaß an einem Miteinander ist, dass andere Menschen so speziell und so toll sind und dass man sich an denen freut und dass man die kennenlernt und deren Facetten kennenlernt und deren Wahnsinn kennenlernt. Und das ist schon Geschenk genug und und darüber freut man sich und deswegen geht man mit denen so um, wie man auch möchte, dass man mit einem selber umgeht. Aber dass daraus was wird oder...
Aber das zeigt ja das Leben, dass es so ist. Also ich glaube, wir können dem Ganzen jetzt mal das Berechnende nehmen. Das Leben, also zeigt Ihnen das Leben nicht, dass es so ist, dass wahnsinnig viel zurückkommt?
Doch, das schon. Also das schon. Und diese Zuneigung, die ich bekomme oder auch damals in der Situation, wie Leute auf mich zugegangen sind oder auch heute, wenn Menschen kommen. Und das Schönste ist halt, dass wenn sie sagen, die Lieder sind toll und haben mir viel gegeben oder das schon. Doch, das wäre jetzt also zu kokett, nicht zu behaupten, dass ich davon auch viel bekommen habe, ja.
Ist Ihnen das, ich möchte ansonsten über diese Zeit, in der Sie in kürzester Zeit erst Ihren Bruder und dann Ihre Frau verloren haben, ich möchte das gar nicht nochmal, also ich glaube, die Nation hat teilgenommen, man weiß, und die Nation hat vor allen Dingen auch teilgenommen, ich habe überlegt, womit ist das vergleichbar gewesen? Denn auch mir, mit meinem Leben hatten Sie vorher gar nicht so viel zu tun, aber plötzlich waren Sie in meinem Leben drin und man hat sich Gedanken gemacht und dass man am Tod eines anderen Menschen so öffentlich so teilnahm und dass es einem so leid tat, obwohl man mit dem Betroffenen eigentlich gar nicht so viel zu tun hatte. Diese Art der Empathie, dieser Überfluss an Empathie fast. Man möchte ja auch, kann ich mir vorstellen, gerade in der Trauer auch manchmal sehr allein sein, gerade sehr allein und dann vielleicht noch im engsten Familienkreis. Ist das der Grund für London gewesen und auch fürs lange Dableiben?
Also der Grund war es nicht. Der Grund war eher, dass meine Frau damals schon selber unheimlich gerne nach England wollte. Einerseits, weil sie schon immer mochte, war Hamburgerin, die mögen ja London sehr gern. Und zweitens war es eben auch so, dass sie auch immer Angst hatte, dass das rauskommt hier in Deutschland mit der Krankheit. Und dann war es eher hilfreich, dass man in England eben nicht so unter Aufsicht stand. Und dass man eben, sagen wir mal in Anführungsstrichen, auch während man trauerte, auch lachen konnte. Und es war eher in Deutschland, also wenn man zurückkam oder hier war, dann gucken die Leute ganz genau, wie sieht der aus, man spürt das ja. Also die Zuneigung war unglaublich groß und das hat einem wirklich sehr, sehr geholfen. Aber gleichzeitig stand man natürlich unter Kontrolle, auch meine Kinder. Wie geht's euch denn und so? Und das war ja zum einen Teil auch rührend, aber man dieses unter Aufsicht trauern ist nicht ganz so einfach. Und dadurch war es hilfreich, in England zu sein, muss ich sagen. Weil die Engländer auch grundsätzlich mit diesem Thema eben einfach, ja, sagen wir mal, die Engländer sind nicht so emotional. Also das liegt denen nicht, aber die sind sehr loyal. Also die Engländer reden nicht gerne über Gefühle. Also wenn wir so anfangen als Deutsche so 20 Minuten über Gefühle zu reden, dann gucken die schon auf die Uhr und sagen, ich muss was essen. Ich glaube, ich gehe mal nach Hause, ich habe noch Aufschnitt im Kühlschrank oder so. Aber sie halten zu einem sehr stark. Also die halten sehr. Die Engländer haben im Grunde die Haltung, die man braucht, wenn man sowas widerfährt. Die sind einfach für einen da. Mehr will man gar nicht. Weil mich fragen dann auch oft Menschen in anderen Situationen, ja, was mache ich denn? Und der ist ja krank oder da ist was passiert. Ich sag gar nicht. Sag einfach Hallo, ich bin da. Ich gebe dir das Gefühl, wenn du was isst, ich bin bei dir. Mehr kannst du als Mensch gar nicht machen. Und das hilft schon.
Das ist schon viel wert.
Das ist sehr viel wert. Ja, ja. Sehr viel wert. Und mehr ist da gar nicht. Weil es gibt ja auch viele Leute, die dann immer diesen merkwürdigen Satz sagen, ich will den nicht stören. Oder ich sag, ja, Moment, das ist jetzt auch völlig affig. Der wird dir schon sagen, wenn du störst. Aber wichtig ist, dass du dem Signal gibst, dass du für ihn da bist. Wenn du dich nicht meldest, dann hat er das Gefühl, dann sagst du dann vielleicht 2 Jahre später, ja, ich wollte dich damals nicht stören. Da sagt er, ja, Moment, hättest du mich mal gestört, das hätte mir gut getan. Und das Wichtigste auch damals, weiß ich von mir selber, ist, dass man einfach für diejenigen, wenn die einfach nur neben dir sitzen und mit dir einen Tee trinken und einfach, und dann sitzt du da, oder ich habe jetzt eine andere, eine Freundin von mir, deren Mann ist plötzlich am nächsten Tag nicht mehr aufgestanden aus dem Bett, und die war dann, der ist also gestorben neben ihr. Und die kam dann Monate später und fing dann, weil wir hatten so eine Sitzung, und dann fing die an zu weinen an. Und dann sagt die, das ist mir aber unheimlich unangenehm, dass ich jetzt hier weine. Ich sage, ja, wo denn sonst? Wo sollst du denn weinen? Warum denn nicht? Natürlich kannst du hier weinen. Du musst dich doch jetzt nicht zusammennehmen. Also ich meine, das Einzige, was wir leisten können, ist, dass wir da sitzen und jemand darf auch und kann auch weinen und muss da nicht in dem Weinen auch noch denken, oh Gott, das ist ja peinlich jetzt. Mhm. Nee, das ist das, was uns Menschen untereinander auszeichnet. Wir können da sein für den anderen. Das ist das Dasein für den. Nicht, dass ich für den einkaufen gehe, sondern ich sitze neben dem und höre dem zu. Oder schweige mit dem. Oder der darf weinen und ich sitze dann daneben und gebe ihm Form von Geborgenheit. Das alles. Mehr ist da nicht. Und das ist das, was wir Menschen tun können. Und das habe ich auch erfahren. Aber sicherlich ist es einfacher für mich gewesen, das in England zu tun, weil ich dann auch wirklich zwischendurch auch mal rumalbern konnte, sag ich mal in Anführungsstrichen, oder eben auch lachen durfte.
Ich finde, wir switchen jetzt mal die Songs. Eigentlich war Herr Wonder für die letzte halbe Stunde vorgesehen, aber weil der Song so heißt, wie er heißt, nämlich Joy Inside My Tears, ja. Wollen wir ihn spielen?
Ja, gerne. Sehr
okay,
gerne.
Stevie
ja.
Wonder.
Radio 1. Hörbar Brust.
Heute zu Gast Herbert Grönemeyer, und ich habe Ihnen Soul to Soul mitgebracht, featuring Rose Windruss, Fairplay.
Mm-hmm. Wouldn't that be fair? Wouldn't that be fair?
Fairplay, Soul to Soul, featuring Rose Windruss. Zu Gast ist heute Herbert Grönemeyer, und Sie haben eben in der ersten Stunde erzählt, wie das ist mit Freunden und Freundschaft und sich darauf einlassen. Wie kann man Sie denn eigentlich kennenlernen? Also in England ist das sicherlich eine einfachere Nummer auch für Sie gewesen. Wer Sie hier kennenlernt, der hat ja gleich schon so ein ganzes Paket, so ein Assoziationspaket, das er mitbringt. Das ist komisch, oder?
Ja, ich denke, das ist man selber ist natürlich sehr vorsichtig. Man ist natürlich im ersten Moment erst so ruhig, also wie man es bei jedem Menschen ist. Gleichzeitig ist es natürlich so, das Schöne ist, dass viele Leute auf mich zukommen. Ich bin manchen Leuten nicht ganz geheuer, das ist auch gut so. Und die auf mich zukommen, sind meistens die, die sich auch mit der Musik beschäftigt haben, die so ein bisschen wissen, wer ich bin. Und das tut einem natürlich auch gut. Die sind auch sehr freundlich und sagen, finde ich klasse und die Musik ist schön. Und aber gleichzeitig ist man natürlich, versucht man natürlich auch ein bisschen auf Distanz zu bleiben, weil man natürlich auch nicht, man gehört den Menschen nicht, sondern man ist für sie da und man schreibt Musik. Aber ich gehe mit jedem um, wie ich mit jedem umgehe. Ich gehe freundlich auf den zu, aber gucke dann natürlich auch, bleib natürlich auch ein bisschen am Anfang immer so ein bisschen in meiner Welt.
Ich habe die Frage vielleicht missverständlich formuliert. Das ist ja jetzt Ihre Antwort, was Fans angeht, ne? Was Leute angeht, die auf Konzerten sind oder Ihnen so begegnen. Ich stelle mir jetzt einfach vor, Sie werden eingeladen. Sie leben ja inzwischen in London und Berlin. Mhm. Das heißt, es gibt hier auch eine Sozialinfrastruktur, wenn man so will.
Ja.
Und Freundin Katrin, die erfinde ich jetzt einfach mal, gibt ein Essen mit ein paar Leuten und
Der
Grönemeyer, der kommt auch. Was? Echt? Heute Abend so? Also ich meine jetzt einfach nur, Sie kennen das Leben von vorher ja auch noch.
Ja.
Wenn Sie jetzt an so einem Tisch mit Katrin und 8 oder 9 weiteren Personen sitzen, dann wissen Sie schon, dass die meisten, die da sitzen, wahrscheinlich alle Sie kennen und eben dieses Paket, dieses Wissenspaket schon haben, ob Sie Ihre Musik nun mögen oder nicht oder kaufen oder nicht. Wünschen Sie sich manchmal dieses weiße Blatt zurück? Einfach jemand zu sein, den man von Grund auf von null an kennenlernen muss?
Ja, zumindest. Also das eine ist, ich meine, ich freue mich darüber, dass ich erfolgreich bin. Also ist nicht. Ich finde das auch klasse und ich finde auch, das meine ich. Ich finde auch toll, dass viele Leute das auch. Also bin selber baff, wie viele das auch mögen und immer noch mögen. Aber gleichzeitig ist es natürlich hilfreicher, wenn ich in England bin, weil da habe ich natürlich diese ganze Vorgeschichte nicht. Da gehen die Menschen mit mir um von null an. Und in Deutschland muss ich natürlich meistens dann überwinden, oder wenn ich dann eingeladen werde zum Essen, wenn ich dann da hingehe, ich bin dann auch da eher etwas vorsichtig. Aber wenn ich dann hingehe, dann versuche ich halt das oder am Abend hinzukriegen, dass die Leute feststellen, dass ich vielleicht genauso albern und blöd bin wie alle anderen auch. Und nur weil ich einen öffentlichen Beruf habe, bin ich eben auch nichts anderes als jeder andere Kfz-Mechaniker oder Ingenieur oder was auch immer. Sondern ich habe eine Öffentlichkeit und das versuche ich dann irgendwie hinzukriegen, dass am Ende des Abends das vielleicht ein bisschen auseinanderfällt und die feststellen, der ist genauso dämlich wie wir auch.
Gut, aber das ist noch nicht die Antwort auf die Frage, Sie können in England schon, England, wenn jetzt Catherine ein Essen macht,
ja,
dann sind die Die acht wissen nicht, wer sie sind. Und ja. Ich stelle mir jetzt einfach vor, dass Peter und Dorothee, die da auch sitzen, vielleicht auch ganz verhalten sind. Also die werden jetzt nicht bei diesem Essen unter privaten Leuten, unter Freunden und Bekannten sagen, Mensch, ich kenne sie doch, ich kaufe doch all ihre Platten, sondern die werden vielleicht sogar sich ein bisschen mehr zurücknehmen, um eben genau das nicht zu machen, um nicht als Fan rüberzukommen, um ihn nicht zu sehr zu huldigen. Und trotzdem wissen sie gar nichts über Dorothee und Frank oder Peter. Aber umgekehrt ist da halt, das ist so ein Ungleichgewicht. Ist es nicht schade, dass sie nicht entdeckt werden? Also man kann sicherlich ganz viel noch an ihnen entdecken, was so Leute privat gar nicht haben. Oh Gott, jetzt habe ich mich voll verzettelt. Aber sie wissen doch, worauf ich hinaus will.
Ja, aber das ist dann genauso, das ist dann einfach ein bisschen verspannt, das Verhältnis. Ja, das ist dann halt ein bisschen verkrampft und dann versucht man sich halt, ich versuche dann auch auf die einzugehen und rauszufinden, wer sind sie eigentlich? Und dann kriegt man hoffentlich irgendwann dann kommt man irgendwann auf das gleiche Level wie in jedem normalen Leben, dass man Menschen neu kennenlernt, sie mich und ich sie. Und dann guckt man, haben wir was gemeinsam, kriegen wir ein Gespräch hin oder schlafen uns gegenseitig die Füße ein, weil ich verstehe die nicht und die verstehen mich nicht.
Wenn sie nicht berühmter Sänger geworden wären, wären sie natürlich hervorragender Fußballspieler
geworden. Das stimmt, ich schieße links wie rechts gleich gut, ja.
Kreisleistungsklasse, sage ich nur.
Ja, das ist doch schon mal beeindruckend, oder?
Das war doch der größte Erfolg. Ich glaube, Sie sind auch, glaube ich, ein guter Tennisspieler, ohne dass die Öffentlichkeit weiß.
Ich war ein sehr guter, ja, ich habe mit 14 schon in der zweiten Bundesliga Tennis gespielt und war im Etuf Essen und
Was waren Sie, wo waren Sie Essen?
Nee, im Etuf Essen, das ist ein Tennisclub, der spielte damals Bundesliga. Okay. Ich war auch in Essen.
Ich war im Etuf Essen.
Nein, im Etuf Essen. Und ich war deutscher Vizemeister mit der Mannschaft und wie auch immer. Ich bin halt ein Bewegungsmensch und habe Fußball gespielt, Basketball gespielt und Tennis gespielt. Und das alles sehr leidenschaftlich und wollte aber immer Fußballer werden. Wenn es was gab, also ich wollte nie Sänger werden, habe nie darüber nachgedacht, dass ich jemals erfolgreicher Sänger werden könnte, weil das habe ich sowieso gemacht. Das war für mich so normal wie Zähne putzen oder Brot schmieren. Aber Fußballer wollte ich unbedingt werden. Also Fußballer war, ich komme nur aus Bochum, aus dem Ruhrgebiet und war mit 4 Jahren zum ersten Mal beim VfL im Stadion und wollte unbedingt Fußballer werden. Und war auch relativ gut, aber leider nicht gut genug und aber habe dann noch sehr lange in der bunten Liga auch in Aachen gespielt und habe inzwischen 4-mal das Knie operiert und bin nicht mehr ganz so schnell. Immer dasselbe Knie und Bänder gerissen. Aber wenn ich auf den Platz komme, also ich spiele jetzt noch einmal oder zweimal im Jahr, aber wenn ich auf den Platz laufe und ein schöner Platz da ist und der Rasen geschnitten ist, das ist, muss ich sagen, noch schöner als auf die Bühne zu gehen. Das ist einfach das schönste Gefühl, was es gibt. Und wenn der Ball dann kommt und man den auch gut trifft, dann ist das Leben in Ordnung.
Und Bulli?
Wer?
Bundesliga.
Ob ich die gucke oder ob ich da gerne gespielt hätte?
Nee, gucken Sie regelmäßig?
Ja, selbstverständlich. Meine Lieblingssendung ist Alle Spiele, alle Tore und bei Sky und das ist für mich gesetzt und ich gucke alles, was mit Fußball zu tun hat und ich habe auch tierisch viel Ahnung vom Fußball.
Dass Sie einen Namen sagen, dass Sie einen Labelnamen sagen, wenn man so will, ist aber sehr ungewöhnlich. Sie sind ja eigentlich jemand, der sich sehr distanziert hält. Wenn da irgendwas draufsteht, ist es ja eher, das möchten Sie nicht, ne? Sie möchten nicht eigentlich...
Also ich mache jetzt keine, das war jetzt auch nicht als Werbung gedacht, aber das ist die Sendung, ich gucke auch Sportschau, also wenn es darum geht von mir, gucke ich auch.
Wir müssen die ARD hier schon irgendwie reinholen.
Die ARD reinbringen und bin mit der Sportschau groß geworden, aber früher gab es halt nachmittags im Radio immer die Konferenzschaltung im Radio und die gibt es bei Sky, gibt es die eben auch, da kann man auch alle Spiele nebeneinander gucken und die schalten immer da, wo das Tor gefallen ist, hin und ich bin halt, ja, ich gucke halt alles, was, und wenn ich das verpasse, gucke ich auch Sportschau und auch Sportstudio.
Sie sind der größte lebende Netzer-Fan, habe ich gehört. Ist das noch so?
Ich hatte nur 2 Idole in meinem Leben. Das war Randy Newman und Günter Netzer. Und weil Günter Netzer hatte halt, der hat sich nicht groß bewegt, aber der hat ein tierisches Auge und hat Pässe geschlagen über 30, 40 Meter auf dem Fuß. Und gleichzeitig hat er diese berühmte Szene, die alle, also die älteren Fußballfans kennen, halt der Hennes Weisweiler. Sein damaliger Trainer mochte ihn wohl nicht mehr, weil der ging zu Real Madrid und dann war ein Pokalendspiel und da hat er sich selber eingewechselt. Und ist er die Linie gegangen, hat einen rausgeholt, hat sich selber eingewechselt. Der Weisweiler ist gestorben auf der Bank und dann hat er auch direkt noch das entscheidende Tor geschossen. Also Günter Netzer, ich habe ihn inzwischen auch kennengelernt und wir waren auch schon zusammen und haben das Leben durchgesprochen und ich fand den immer faszinierend. Ja, der hatte lange Haare, fuhr Ferrari und war ein cooler Typ und war ein toller Fußballer, ja.
Sie hatten auch lange Haare und sie haben auch Autos gesammelt. Sie hatten einmal auf dem Höhepunkt ihrer Leidenschaft, der sie noch frönen im Übrigen, hatten sie mal 23 Autos.
Ich hatte lange Haare und die habe ich mir in Köln abschneiden lassen, wobei der Friseur völlig fertig war, dass er das machen musste. Der wurde ganz rot und zitterig, als ich dann sagte, jetzt schneiden Sie mir mal die Haare ab. Aber er sagt, das können Sie doch nicht machen, Ihre Strähne, die ist doch also ganz, also das geht ja gar nicht. Habe ich mir eine Kurzhaarfrisur machen lassen, weil meine Haare auch nicht dichter wurden. Und dann habe ich, Autos, ich war immer ein kompletter Autofreak. Also ich könnte jeden Tag ein Auto kaufen und gucke auch nur mobile.de und Autoscout und wie die alle heißen, die alten Autoseiten.
Schrauben Sie auch selbst?
Ich schraube nicht selber, nein. Aber ich bin völliger, ich liebe Autos, finde das Kunstwerke und könnte, ich habe früher bekannt, ich fast alle Gebrauchtwagenmärkte im Ruhrgebiet und bin immer zum Markt gefahren, habe mir dafür ein paar hundert Mark damals Autos gekauft. Ich liebe Autos und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und meine Kinder haben mir zum Weihnachten meine Karte geschenkt, eine Visitenkarte, da stand drauf in Gastronomie, Gebrauchtwagen und Entertainment.
Bird of a Sorrow haben Sie mitgebracht, Glenn Hansard.
Ja, Glenn Hansard ist ein Amerikaner, den kennt man an sich nicht so sehr hier. Und er schreibt unglaublich schöne Songs. Er hat eine Filmmusik geschrieben, also den ganzen Soundtrack zu dem Film Once. Der hat dafür auch den Oscar bekommen für die Musik. Und das Musical habe ich auch in New York gesehen. Ich bin kein Musical-Fan, also finde die zum größten Teil furchtbar. Aber das ist auch ein sehr schönes Musical. Und die Musik ist sehr, sehr schön. Das ist jetzt kein Lied aus dem Musical. Was sich aber auch lohnt, sich anzuhören. Ist so ganz stille, entspannte Folkmusik fast. Aber dies ist ein sehr, sehr schönes, stilles, etwas trauriges Lied. Und hat eine wunderschöne Stimme, der Mann.
Even if a day feels too long, you feel like you can wait another one.
Radio 1, die Hörbarust, Glenn Hansard war das, Bird of a Sorrow. Zu Gast ist heute Herbert Grönemeyer. Sie haben 1992 sind Sie an Windpocken erkrankt.
Oh.
Na, da mussten Sie eine Tour absagen. Ich frage es deswegen, weil jetzt natürlich die Frage nach den Masern kommt.
Die hatte ich auch. Hatte ich schon vorher.
Hatten Sie schon.
Hatte ich schon vorher. Stimmt. Masern ist unangenehm. Windpocken war schon meinen Kindern gekriegt. Masern hatte ich schon als Kind, aber Windpocken, muss ich sagen, will man als Erwachsener auch nicht unbedingt haben.
Nee.
Wie Herpes überall.
Dann kann man so Gürtelrose noch.
Gürtelrose ist auch eine Herpeserkrankung. Ne? Ja. Das spannt halt überall. Aber Masern, muss ich sagen, da erinnere ich mich sogar nicht dran, als meine Masernerkrankung. Das war hochgefiebert und ich komme halt auch aus meine Tanten waren anthroposophische Ärztin, die auch alle sagten, bloß nicht impfen, aber meine Kinder habe ich gegen Masern geimpft. Das weiß ich. Also würde ich auch, also wenn sicherlich auch empfehlen.
Wir müssen natürlich, oder ich darf es nicht auslassen, wie sind Sie denn zur Musik gekommen? Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie eigentlich immer gesungen haben, das war wie Zähneputzen, vorausgesetzt, Sie haben sich regelmäßig die Zähne
das
geputzt.
Das ging damals.
Ich weiß, dass Sie angefangen haben mit Ukulele.
Stimmt, ich hatte mit 6 Jahren eine Ukulele und da ich so ein energischer Typ bin, habe ich ununterbrochen auf dem Ding rumgeschrubbt und immer Tiptoe gesungen.
Und man hat Sie nicht zur Adoption freigegeben.
Man hat mich da auch nicht zur Adoption freigegeben. Dann kam meine Onkel, die waren Pfadfinder, die haben uns dann gezeigt, wie man Gitarre spielt, also akustische Gitarre. So, die weiße Nebel hat das Licht durchdrungen, irgendwelche Pfadfinderlieder.
Mundorgel
auch? Mundorgel rauf und runter. Und wir hatten auch immer im Auto hinten 2 Gitarren. Wir haben also während der Fahrt auch immer gesungen.
Das muss ja ein großes Auto gewesen
sein. Das war ein Opel Kapitän. War es ein Borgmann Isabella und dann Opel Kapitän. Meine Brüder hatten noch jeweils ein Kissen mit, weil dem wurde immer schlecht beim Autofahren. Die mussten wir immer anhalten, weil die spucken mussten.
Und wozu dann das Kissen? Haben die auf das Kissen?
Nee, wenn sie gespuckt haben, mussten sie sich dann ausruhen. Dann mussten sie schlafen. Und dann habe ich immer ein bisschen Gitarre gespielt zwischendurch. Und meine Mutter hat noch irgendwie einen Sanddorn geklaut. Der klebte dann auch noch irgendwelche Butterkisten, weil wir dann billig Margarine kaufen konnten. Und wir hatten hinten drin, hatten wir so eine Riesenkiste mit von vom Krieg, hatte meine Mutter noch so eine Gewehrkiste. Die passte exakt in den Kofferraum und da kam alles rein. Also die wurde immer da reingehoben, dann hing der Wagen auch bis über der Kante. Und dann habe ich Klavierstunden gekriegt. Ich glaube mit 8 bei Frau Meise. Die hatte immer Nivea eingecremte Hände, gab einem nie die Hand und tippte immer mit einem Bleistift auf dem. Und ich fing sehr stark an und ließ dann auch ganz stark nach. Ich habe, glaube ich, mit 10 dann auch mein erstes Konzert gespielt und danach wollte ich aufhören, Klavier zu spielen und dann haben meine Eltern zum Glück mir einen anderen Lehrer besorgt und dann habe ich zum Glück noch ein bisschen weiter gespielt. Also ich bin kein großer Pianist, aber ich kann Klavier spielen, sagen wir es mal so.
Und dieser Geruch von Nivea, ist der unangenehm assoziiert?
Auf jeden Fall, ja. Nivea, also wenn ich zu der musste, ich habe auch nie geübt, musste ich dazu sagen. Ich habe also meistens immer noch 20 Minuten, bevor ich dahin musste, geübt. Ich war also schlecht vorbereitet und wusste, wenn die dann wieder neben mir sitzt mit dem Bleistift und dem Nivea hinten, das wird eng. Also die 3/4 Stunde war eine Qual, Frau Meise, und das war bitter.
Man kann das sagen, weil Frau Meise inzwischen bestimmt das Zeitliche gesegnet hat.
Das kann man sagen.
Die klingt so, als wenn sie damals schon 60 gewesen wäre.
Die war über 60, gefühlte 204.
Bilderbuch haben Sie mitgebracht, eine junge Band. Spliff heißt der Song.
Ja, das ist eine österreichische Band und es gibt noch eine andere Band aus Österreich, die auch an sich ganz druckvoll spielen, das ist Wanda gerade. Auf jeden Fall so in den 20ern und die wollen es wissen und es macht Druck und es ist, und die sind sehr klug, finde ich, und auch die Musik, die Bilderbuch macht, ist sehr, sehr, sehr frisch und finde ich sehr zeitgemäß und das ist, ja, finde ich eine gute Band. Mhm.
Radio 1. Hörbar Brust.
Heute zu Gast Herbert Grönemeyer. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben wollen, hörbar@radio1.de. Wir freuen uns immer über Hörerreaktionen, wenn sie positiv sind. Was haben Sie gerade dazwischen gesagt?
Auf jeden Fall freuen wir uns, wollte ich sagen.
Ach, jetzt sind wir zwei schon Plural, ja?
Ja, ja, ja. Wir machen das ja gemeinsam hier.
Herbert und ich, wir freuen uns über Ihre E-Mail.
Riesig.
Und ich freue mich über Style Council, You're the Best Thing. Und das habe ich ja nicht umsonst mitgebracht.
Ach so.
Tja, dauernd jetzt heißt Ihr aktuelles Album im November 2014 erschienen. Und ich habe einen Vorschlag für das nächste Album, für den nächsten Titel. Mhm. Erstmal für immer. Und das ist eine Zäsur. Das ist eine verdammt nochmal Zäsur.
Boah, das ist aber eine Latte, die muss ich jetzt, oder? Auch überspringen. Das ist erstmal für immer.
Ja. Nicht schlecht, oder? Kann jetzt man da sowas wie Tantiemen einfordern?
Doch, da kann man
dann
schon, ja? Denke, da kann man 1 oder 1,5% schon kriegen vom Booklet.
Ja, auf, das würde mir bei Ihnen ehrlich gesagt reichen. Ne? Hui.
Ja, ich glaube schon, da ist was drin. Also kann man drüber reden, denke ich schon. Vielleicht auch nochmal zweite Stimme irgendwo oder so.
Würde ich Ihnen nicht raten. Also auch in meinem Sinne nicht, weil dann verkauft es sich dann doch nicht so oft, wie ich vielleicht dachte. Ja, also, dauernd jetzt. Sie sind auch auf großer Tour. Wir können ja erstmal zu dem Album kommen. Man kennt inzwischen Morgen und Fang mich an. Und dann gibt es Letzteres, das muss ich jetzt einfach sagen, im Hoopy Snoopy Remix.
Ja.
Und das ist ganz fürchterlich. Das ist Eurotrash. Was hat sie denn da geritten?
Das ist tierisch, die Nummer. Das ist hervorragend. Das ist das Original von Fang mich an. Ich bin dann selber Keyboarder und stehe auf Keyboards und Sequencer und Synthesizer. Und das war einfach ein fröhlicher Versuch, der Nummer näher zu kommen. Und ich habe auch schon mal eine Techno-Platte gemacht, Cosmic Chaos in den 90ern. Ich weiß, das ist vielleicht an Ihnen vorbeigegangen.
Er ist an mir vorbeigegangen.
Die ist hervorragend.
Bestimmt.
Kann ich sehr empfehlen.
Bestimmt.
Und ich fand das sehr lustig und sehr heiter. Und deswegen habe ich die da draufgenommen. Ich mag das sehr, sehr gern. Und das ist an sich eine Musik, die ich auch mag. Also das wundert man sich vielleicht, aber es muss auch einen gewissen Spaß dabei sein.
Ist unser zartes Band jetzt zerschnitten?
Es ist zumindest angeschnitten. Ich denke, da kann man einfach versuchen zu flicken, aber es wird eng.
Aber das Album ansonsten, hey, es ist wirklich...
Ja gut, jetzt wird's wieder.
Sie haben mal gesagt, und das gilt wahrscheinlich auch für dieses Album, und dann können Sie uns mal erklären, wie das in diesem Album vielleicht Niederschlag fand, dass in Ihrer Musik immer ein gewisses Restrisiko oder Risiko eingebaut ist. Können Sie sich daran erinnern, das gesagt zu haben?
Also ich glaube, dass jede Platte immer wieder versucht, was Neues zu machen. Und also die Reaktionen sind auch dementsprechend, dass Leute oft dann auch sagen, ich muss mich da reinhören. Mhm. Also ich denke nicht, dass ich versuche, mit Gewalt einfach zu machen, weil ich auch nicht von einem Autor das gleiche Buch lesen möchte. Weil ich möchte gerne, wenn ich ein neues Buch von meinem Lieblingsautor in die Hand nehme, möchte ich was Neues lesen. Und das ist dann am Anfang vielleicht ein bisschen frustrierend, weil man sagt, oh Gott, was ist das denn jetzt? Aber dann hoffe ich, dass man auch nach der 20. Seite das Gefühl hat, oh, das macht Spaß, das ist was anderes oder ich koche was anderes. Und das ist bei einer Platte auch so. Und ich versuche bei jeder Nummer, wenn es eben in der Musik, wenn die Musik zu weich, weil ich eben sehr melodiös denke, wird, dass ich dann versuche, im Text das zu drehen oder zu beißen. Oder das muss immer irgendwas drin sein, was so die Chilischote oder der Kreuzkümmel in dem Lied ist. Das war so ein bisschen irritiert. Was ist das denn? Und das ist eben schwierig, weil ich sehr, 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 sehr harmonisch denke halt. Also ich mag gerne, wenn ein Lied auch einen gewissen Kitsch hat und wenn es aber auch ans Herz geht. Mhm. Aber dennoch muss es immer eine gewisse Würze haben und eine gewisse Schärfe. Und das ist so diese Gratwanderung. Und deswegen schreibe ich auch für viele Lieder mehrere Texte, um genau das hinzukriegen, dass das Lied dann eben nicht verloren geht. Weil für mich selber ist auch so, wenn ich alte Platten höre, dann merke ich, die Nummer ist durchgerutscht. Also die hat keinen Biss mehr, die ist müde, die ist schlapp. Aber umgekehrt bin ich dann auch, freue ich mich auch riesig, wenn ich alte Platten höre und sage, Mensch, ist immer noch gut. Die ist immer noch, die hat immer noch eine Wertigkeit. Sei es jetzt über den Sound, sei es über das Arrangement, sei es über die Melodie, sei es über die wie ich es geschrieben habe, sei es über den Text. Irgendwas muss drin sein in der Nummer. Und das war eben auch bei dem Hoopy Snoopy Remix, den fand ich einfach klasse, weil er einfach was anderes ist und weil man damit nicht rechnet. Am Schluss der Platte, und davon gibt's einige, auf allen meinen Platten gibt's immer irgendwas, wo man denkt, was sollte das denn jetzt sein, wenn's fertig ist? Aber das finde ich wichtig, und das macht mir einen Heidenspaß, und ich möchte auch mit dem, was ich mache, irritieren, und ich möchte jetzt nicht das mundgerecht machen, das muss auch ein bisschen sperrig sein dürfen, und nicht dürfen, das muss sperrig sein, also ich finde, wie immer man das nennt, was ich da mache, aber es muss auch bissig und auch ein bisschen unangenehm sein können.
Ich weiß ja nicht, ob diese Metapher überhaupt stimmt, oder diese Allegorie, ich weiß bis heute überhaupt noch nicht mal, was der Unterschied zwischen einer Metapher und einer Allegorie ist, aber Sie natürlich schon.
Ich ganz sicher, aber das will ich jetzt hier nicht äußern. Ich müsste jetzt auch okay. Da lange drüber nachdenken.
Denn ich stelle mir das so vor, also als Musiker, dass wahrscheinlich diese Alben ganz romantisiert vielleicht sowas wie Fotoalben sind, die man jemandem zeigt, die halt für eine bestimmte Zeit stehen, für einen bestimmten Abschnitt. Richtig. Und wie würden Sie die Bilder in Dauernd jetzt beschreiben? Was war das für ein Urlaub? Oder was ist das für eine Zeit gewesen, für eine Ära, die man da hört, die man findet?
Ich glaube, eine sehr muntere, zurückgelehnte, ausgelassene Zeit. Also so wie ich das beschreibe. Wenn man Bilder sieht, glaube ich, aus der Zeit auch, und das waren wir auch, es ist ein Fotoalbum. Und so sah ich damals aus, also rückblickend sah ich, wenn man das bebildern würde, sah ich so am Strand aus. Würde man sagen, ja, bisschen älter geworden oder hat noch Züge. Also man kann auch sehen, er sieht jetzt nicht ganz so schlecht aus, aber es war auch schon mal besser. Aber es scheint der guter Dinge zu sein. Und so, denke ich, ist die Platte auch.
Wie sind Sie denn am Strand?
Ich bin jetzt nicht so oft am Strand, weil ich da, ich bin dann eher zurückgezogen, wenn ich irgendwo hinfahre, dann bleibe ich eher am Pool. Weil ich wollte jetzt nicht am Strand herumlaufen, weil das würde natürlich dann auch Hysterien auslösen, weil allein wegen der Optik.
Absolut, wollte ich gerade sagen.
Wenn ich dann ins Wasser gehe, dann teilt sich das Wasser auch und dann wird es echt eng, und die Leute, da gibt es dann hysterische Rennen hinter mir her. Nein, das will ich keinem antun am Strand. Ich denke, da gibt es schönere Männer am Strand.
Aber der Zweitname Moses erschließt sich mir jetzt auch endlich.
Es ist Wiglaf, Arthur und Clamor.
Stimmt. Was wirklich stimmt, das hat er sich jetzt nicht ausgedacht. Und ich glaube, irgendwas davon heißt Geschrei.
Clamoris ist das Geschrei. Und ich habe auch, früher hieß es ja auch immer, ich kann nicht singen, ich schreie nur. Meine Großmutter hatte auch Gesangsausbildung. Und die hat auch immer gesagt, wenn du so weiter singst, da war ich erst 14, dann wird deine Stimme kaputt. Und dann hat aber mein wunderbarer Hals-Nasen-Ohren-Arzt Dr. Schweitzer hier in Berlin gesagt, ich hätte Stimmbänder wie Stahlseile. Und so singe ich auch. Ich kann lange fröhlich vor mich hinsingen und es geht mir danach bestens.
Sie haben aber auch schon Mikrofone zersungen.
Ich habe schon bei einem Radiosender in Vancouver, da musste ich morgens früh singen, eine Morningshow, und da ist denen direkt das Mikro in die Knie gegangen. Das habe ich im Studio auch schon geschafft, ja. Ich habe auch schon Mikros platt gesungen, ja.
So, wir hören jetzt von genau diesem Album, Dauernd jetzt, Neuer Tag. Warum haben Sie sich für diesen Song entschieden?
Gar nicht, weil ich plötzlich dachte, das passt vielleicht. Das ist ein Lied, was ganz am Schluss, also nur auf der Extended Version, also auf der erweiterten Version drauf ist. Das ist ein Lied, wo ich den Text geschrieben habe, nachts, da stand ich auf der Terrasse und fand den ganz furchtbar, den Text. Und dachte, was ist denn jetzt für ein Quatsch geschrieben? Hab den auch weggelegt. Und dann haben Freundinnen von mir das gelesen und fanden den ganz toll. Und dann habe ich den nochmal gelesen und gesagt, vielleicht ist er doch nicht so schlecht. Es ist ein Lied, es geht darum, dass eine Melancholie und Traurigkeit plötzlich überfällt und dass in der Melancholie aber dieses Innehalten und eben auch eine große Kraft steckt und was Stärkendes steckt. Aber man muss dafür immer wieder auch sich Zeiten und Auszeiten nehmen, dass man einfach auch in diese Traurigkeit steigen kann, damit man danach wieder, ja, wie frisch geduscht, sage ich mal. Das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber damit man da auch wieder gestärkt rauskommt. Also es ist diese Gratwanderung zwischen Erinnerung, Melancholie und gleichzeitig aber auch eine Stärkung.
Die weißen Wolken ziehen wie ein heller See und der Abendschein steht.
Das sind Sie jetzt aber, das weiß ja der Hörer nicht.
Wie, das sind Sie
ja
aber.
Ja, wir sind hier alle, Mariam fährt die Sendung, macht die Technik, ich setze den Kopfhörer nicht ab und bin ganz betroffen und Sie, Orangensaft, schlürfen hier jetzt in die Sendung rein, das gibt's doch gar nicht. Sie machen die ganze Stimmung kaputt gerade. Schöner Song war das. Wirklich Danke. Sehr schön. Und ich weiß, weil ich einiges über Sie gelesen habe, dass die Reihenfolge, in der Sie arbeiten, ist tatsächlich über all die Jahre, glaube ich, gleich geblieben, dass Sie erst die Musik schreiben Und dass sie dann anfangen dazu Texte sich zu überlegen. Und wenn das Stück dann fertig ist, gibt es tatsächlich unter Umständen sogar Textvariationen, Alternativen. Es gibt ganz unterschiedliche Texte. Sind das dann ähnliche Geschichten oder sind das dann auch unterschiedliche Geschichten?
Komplett unterschiedliche Geschichten. Ganz, ganz verschieden. Komplett andere Themen und ganz andere Geschichten.
Und dann gibt es so Freunde wie die auf der Terrasse oder die dann sagen, pass auf, Herbert, ich habe das Gefühl, das passt gut zusammen?
Nein, die von denen höre ich mir einfach an, was sie meinen, um das für mich selber nochmal durchzuspielen und zu merken, was das ist, muss ja eine Einheit werden, der Text und die Musik. Und dann heißt es aber nicht, dass ich mich dann danach entscheide, aber es ist immer gut, eine Rückkopplung zu kriegen. Mhm. Und dann, weil ich mich dann verliere zum Teil auch in den Texten und dann auch nicht mehr genau weiß, was ist jetzt eigentlich passender. Also es ist im Grunde wie ein Kleid, was man schneidert für die Musik. Also die Musik ist der Körper und der Text ist quasi der Anzug oder das Kleid. Und da geht's darum, welches passt am besten. Und das ist dann hilfreich, wenn Freunde darauf hören. Und das war eben, es gibt noch ein Lied auf der Platz, eben auch nur auf der Extended-Version ist, das heißt Pilot. Ist auch nur so ein Klavierstück und da hat mein Sohn sich tierisch aufgeregt, dass das nicht auf der normalen Platte ist, weil er sagt, das ist eben unheimlich schön. Und der hat leider auch bei dem Lied hier, weil das fand er auch nicht, ist ihm auch sehr nahe gegangen, dies gerade. Aber das weiß man aber selber nie. Man weiß selber nie, wie welche Stücke wie was sind, weil man ist so dicht dran. Man versucht ja das Beste zu machen und dann ist man aber so eng an den Stücken, dass man gar keinen Abstand hat. Der kommt dann über das Jahr im Grunde genommen. Oder damals auch, als ich Morgenrot geschrieben habe, weiß ich noch, da war ich auf der Bühne, ich glaube ein Dreivierteljahr später. Und da habe ich plötzlich beim Singen festgestellt, Mensch, das ist ja gar nicht so schlecht, das Lied. Ja. Das wusste ich vorher gar nicht. Also das eröffnet sich zum Teil viel, viel später. Und auch was man schreibt zum Teil, ist für einen selber gar nicht klar, sondern auch das ergibt sich dann. Oder es gab eine andere Situation, eine Redakteurin vom Hessischen Rundfunk kam mal zu mir und sagte, sie haben mir ein furchtbar trauriges Lied geschrieben. Und jetzt dachte ich, jetzt kommt, keine Ahnung, Flugzeug im Bauch oder Schmetterling im Eis. Oder wie auch immer. Und ihr sagt, das heißt letzte Version vom Paradies. Und dann habe ich gedacht, hä? Ja, das ist ja furchtbar traurig. Das ist ja das traurigste Lied, was ich überhaupt kenne. Und dann habe ich mir das nochmal angehört. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh stimmt, das ist ja furchtbar traurig. Das wusste ich gar nicht. Also das heißt, man ist selber zum Teil so eng in diesen Liedern und so darauf erpicht, dass das in sich gut wird und gut in eng wird, dass man selber zum Teil nicht weiß, was schreibe ich da eigentlich gerade. Genauso wie bei diesem Text, den habe ich wirklich nachts geschrieben, habe den echt weggelegt und gesagt, was ist denn das für ein Kappes? Aber letztendlich, manchmal hat man dann so Momente, die passen dann. Und so war es auch bei Land unter bei dem Lied. Aber man selber weiß nicht, was man tut, so würde ich vielleicht sagen.
Sie haben 2007, glaube ich, so eine Phase gehabt, in der Sie gesagt haben, es könnte sein, es ist die letzte Tour, die letzte so große Tour. Sie sind ja nicht die Rolling Stones. Sie hatten überlegt, okay, vielleicht wird das letzte Mal so groß sein und zukünftig nur noch so in kleinen, weiß ich nicht, kleineren Etablissements.
Etablissements hauptsächlich, das finde ich besonders gerne.
Das ist
Etablissements, da bin ich ganz stark.
Ja, so, Etablissements.
An der Stange auch.
Hätten Sie nicht vorhin von Ihrem Oberkörper gesprochen, dann würde ich jetzt gar nicht solche Assoziationen haben.
Ja, ich mag das schon.
Aber es gibt ja auch Entwarnung, Sie gehen wieder auf Tour, Sie sind auch zwischendurch wieder auf Tour gewesen. So. Und die jetzige Tour beginnt am 13. Mai und relevant für uns, interessant sind ja die Berliner Daten und die möchte ich jetzt mal durchgeben. Oder möchten Sie das, haben Sie das im Kopf?
Nee.
Gut, 13. Mai in der O2 World, dann am 12.6. in der Waldbühne und nochmal am 21.6. in der Waldbühne. Und wir verlosen jetzt drei Alben von Style Council.
Boah!
Ich wollte nur gucken, ob Sie noch zuhören.
Ja, ich bin noch dabei. Finde ich aber auch nicht so schlecht. Auch eine gute Idee. Mal gucken, ob einer anruft.
Anruf vor allen Dingen. Nee, man muss ja hierher schreiben. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse.
Das lohnt sich.
Verlosen wir drei Alben dauernd jetzt, Ihr aktuelles Album. Nö. Ach komm. Und der Hörer muss folgende Frage beantworten. Steht Herbert Grönemeyer A. auf Hühnerbeine, B. Hühnerbrüste oder hat er C. sogar eine Hühnerphobie? Bitte schicken Sie die, finden Sie nicht gut die Frage?
Tierisch. Das ist gut, sehr gut.
Ist denn überhaupt, also ich hab das Gefühl, dass eine dieser Antworten stimmt. Ist da eine richtige dabei? Ja,
nicht
richtig, sagen,
ja.
Welches ist.
F.
Okay, das hilft nicht weiter. Alles klar. Schicken Sie bitte die richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Also Hühnerbrüste, Hühnerbeine oder hasst er Hühner oder reagiert allergisch, hat eine Phobie. So, ich finde, das ist schon...
Das ist ja tiefenintellektuell, würde ich sagen. Das, da geht nicht mehr viel drüber.
Und das Tolle daran ist, wir können nicht mal sagen, wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt, vielleicht erinnern Sie sich an die Antwort.
Nein.
Das geht schon richtig tief.
Das hat schon ein anderes Level als jetzt, welches Pferd hat Streifen, Zebra oder Seepferdchen oder so.
Ja. So, Sie waren mal Anfang der 90er bei... Willy Brandt zu Gast. Und das ist nicht alles, sondern Nelson Mandela war auch da.
Ja, stimmt. Ich habe Nelson Mandela war eingeladen und ich war auch eingeladen, für ein Lied zu spielen, nämlich Weiße Überheblichkeit. Und dann durfte ich mit Willy Brandt und Nelson Mandela zu Willy Brandt, der wohnte in seinem Büro. Und dann hat der Willy Brandt mich vorgestellt zu dem Herrn Mandela und hat gesagt, this is Mr. Grönemeyer, he is a very famous singer of Germany. Und dann redete er noch ein bisschen und dann schlief er ein. Schlief am Tisch ein und ich saß da mit Nelson Mandela, wir beiden so. Ich war total schüchtern. Ich wusste, er war unglaublich höflich und freundlich und merkte, dass ich also vor lauter Verspannung überhaupt nichts sagen konnte. Und dann saßen wir wirklich wie so ein, ja, weiß nicht, wie so ein First Date zusammen und keiner wusste. Dann haben wir so ein bisschen geredet und Willy Brandt saß neben uns. Der hatte wohl einen schweren Tag hinter sich und machte gerade seinen Mittagsschlaf, während wir da saßen. Und auch an so einem ganz kleinen Tisch. Es war auch ganz rührend. Wir saßen wie an so einem ganz kleinen Kaffeetisch und ich saß jetzt neben Herrn Mandela, also ich sage jetzt neben Herrn Mandela und das war ein ganz rührender Moment, er war ganz reizend und versuchte mir immer Mut zu machen, so wie Sie vorhin sagten, wie ist das so, wenn man angesprochen wird, er war so, ich bin doch gar nicht, ich bin auch ganz freundlich und ich war aber so, ja und wie ist die Situation eigentlich in Südafrika ansonsten oder so? Nein, es war sehr nett. Es war dann aber, ging dann auch nicht mehr sehr lange, weil es beide etwas unangenehm. Wir wollten es auch Herrn Brandt nicht stören beim Mittagsschlaf. Und dann wurde dieses Treffen dann auch vertagt.
Wir sind kurz vor Ende leider. Ich würde so gerne noch mal 2 Stunden nachlegen. Es gibt auch genug Stoff, aber wir wollen jetzt für die letzten 2 Minuten noch unbedingt was unterbringen. 2014 gab es den letzten Film mit Philip Seymour Hoffman, der ihre erste Begegnung war, glaube ich, nicht nur positiv, der ist ganz schön reingepoltert, glaube ich. Ne? Denn Sie haben den Soundtrack zu dem Film geschrieben.
Ja, Most Wanted Man, und ich sollte ihm so ein kleines Lied schreiben, was er am Klavier spielt in seinem Zimmer, und dann kam er aber ins Studio gerannt und dann habe ich ihm was vorgespielt und hat er gesagt, that's rubbish. Und dann dachte ich, okay, fängt ja schon mal gut an, unsere Beziehung. Was er aber meinte, weil er konnte gar nicht Klavier spielen. Ich dachte, er könnte jetzt ein bisschen Klavier spielen, konnte er aber gar nicht. Und dann habe ich noch irgendwas gerade erfunden, so improvisiert. Und dann sagte er, oh, that's beautiful, what's that? Und dann sagte Alex, mit dem ich zusammenarbeite, he just made that up. Und dann war er aber ganz rührend. Und dann haben wir da gesessen, haben Kaffee getrunken und saß da bei uns auf dem Sofa. Und dann haben wir da so nett mit. Er war, ist ein ganz, aber der hat eben auch durch seine Ungestümtheit versucht, sich erstmal Menschen vom Leib zu halten. Mhm. Glaube ich, das war seine Art und Weise.
Sie haben auch den Soundtrack zu The American mit George Clooney geschrieben. Ich habe mir das mal angehört. Das ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Und es ist auch überhaupt nicht Grönemeyer-esque. Also egal, glaube ich, wie sehr man sich Mühe gibt, da irgendwas zu erkennen. Das ist... ist ja eine Kunst für sich. Ich glaube, Sie haben das ganz früh schon mal gemacht, in den 80ern, und haben einen Grimme-Preis dafür auch bekommen. Ne?
Ich habe einen Grimme-Preis in Gold, ich glaube,
für
Musik bekommen, und das war für einen Film von Peter Bowie, Die ewigen Gefühle ist das.
Und ich fange jetzt nur noch mal an damit, weil, dass Sie Soundtrack können, das haben Sie ja jetzt gezeigt, und ich kann mir vorstellen, dass einem das auch, oder dass Ihnen das sehr viel Spaß macht, aber Sie haben im Übrigen auch in diesem Film ja eine kleine Rolle gespielt.
Also ganz wichtig, im Auto, am Telefon, so von der Seite gefilmt.
Naja, immerhin.
Ja, danke schön.
Aber Sie sind bereit, wieder vor die Kamera zu gehen, habe ich den Eindruck.
Ja, ich denke, deswegen habe ich vorhin auch meinen Körper ins Spiel gebracht. Mhm. Ich denke, dass ich einfach sehr gut aussehe, also auch für einen Film. Auch so.
Absolut.
Auch unter der Dusche oder so könnte man mich auch filmen, da stehe ich also auch.
Kann
auch.
Jetzt hier im Muscle-Shirt, mehr kann ich ja nicht sehen, aber das steht Ihnen hervorragend.
Ja, ist klar. Nein, auf jeden Fall, ich würde gern wieder drehen, ja. Ich sollte auch damals eben diese Rolle von Philip Seymour Hoffman spielen und dann haben die Produzenten aber vielleicht auch zu Recht gesagt, da kriegen wir kein Geld mit ihnen international, die wollten ihn natürlich auch finanzieren, den Film. Das hätte ich gern gespielt, aber es war natürlich eine wunderbare, also viel tollere Besetzung, ganz keine Frage, und Glück, dass der das gemacht hat. Aber ich würde gern wieder spielen, ja, würde gern wieder spielen, und es ist halt immer ein bisschen schwierig, weil ich natürlich auch meine Platten mache und auf Tour gehe und damals war es eben auch eine lange Zeit so, dass ich eben auch für meine Kinder großgezogen habe. Aber doch, würde ich gern. Ich denke, ich...
Ist da was in der Pipeline? Darüber kann ich jetzt nicht sprechen.
Darüber kann ich jetzt gerade... Ich habe ein ganz wichtiges Buch.
Das soll mehrere
werden als international. Das ist so eine Art Siegfried gemischt mit Mr.
Roy. Ach so, Siegfried und Roy, dachte ich jetzt.
Und da soll ich einen dunkelhaarigen, jungen, dynamischen Unternehmer spielen
mit 21. Wir haben leider keine Zeit mehr. Ich muss Sie jetzt...
Meine Partnerin ist die ganz berühmte.
So, also ich fasse nochmal schnell zusammen. In der O2 World treten Sie auf am 13.05., in der Waldbühne am 12.06. und am 21.06. Wir verlosen 3... Jetzt ist mal ruhig. Wir verlosen 3 Alben dauernd.
Ich dachte,
jetzt
ich soll mal was sagen. Ja.
Herbert kann nicht tanzen und er kann auch nicht schweigen. Mensch, was ist, ärgert Sie das eigentlich, dass es heißt, oh Gott, jetzt ist ganz schlimm. Jetzt kneift er die Augen zusammen und den Mund.
Ich kann das schlecht schweigen.
Jetzt haben Sie gerade geklungen wie eine Grönemeyer-Persiflage.
Bin ich auch.
So, wir spielen jetzt noch die Streets zum Ende. Dry Your Eyes.
Eben.
Das hat mir sehr viel Vergnügen bereitet, Herr Grönemeyer.
Gleichfalls, war sehr schön. Danke auch.
Ne? Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground.
Radio 1. Hörbar Rust.